Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Die Sendereihe «Lebe die Heilige Messe» will die einzelnen Elemente und Symbole der Heiligen Messe erklären. Denn was man besser versteht, kann man besser mitvollziehen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Da hat man sich an den Ablauf der Liturgie gewöhnt und denkt, es ist halt so. Welche tiefere Bedeutung aber hinter der kleinsten Geste und dem unscheinsten Worten steckt und was jeweils ihr Ursprung ist, davon hat man oft wenig Ahnung und man könnte nicht eine schlüssige Antwort geben. Wie bibelfest sind sie, dass sie gewisse Passagen der Heiligen Messe in der Bibel wiederfinden? Hätten sie gewusst, abgeleitet von der Bibel, dass sich bereits der reumütige Zöllner im Tempel auf die Brust geschlagen, um das Gotteserbarmen auf sich herunterzurufen? Oder hätten sie gewusst, dass bereits der Apostel Paulus die Gemeinde mit dem Gruß «Der Herr ist mit euch» angeredet hat? In den vergangenen Sendungen hat Pfarrer Fuchs immer wieder die Heilige Messe mit der Bibel verknüpft. Heute geht es weiter mit der Einführung in den Wortgottesdienst um die zwei Lesungen mit dem achten Teil. Unser Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs und ich begrüße Sie, Pfarrer Andreas Fuchs, ganz herzlich. Guten Tag, Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag. Beim achten Teil geht es jetzt um die sogenannte Liturgie des Wortes oder den Wortgottesdienst oder man könnte auch sagen den Lehrgottesdienst. Das heißt, die Heilige Messe hat ja zwei große Teile, zwei große Abschnitte, die Liturgie des Wortes und die eucharistische Liturgie oder eben wie schon erwähnt der Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Oder man könnte auch sagen, der Lehrgottesdienst und der Opfergottesdienst. Das sind die zwei großen Teile, aber eigentlich sind es vier, nämlich die Eröffnungsriten sind ja auch vor der Liturgie des Wortes und auch der Abschluss, der Segen und die Sendung am Schluss. Aber so für das Wesen, diese beiden großen Teile Wortgottesdienst und Eucharistiefeier, die sehen wir schon bei den Emmaus-Jüngern vorausgebildet, beziehungsweise sehen wir eben auch, Jesus lehrt die Apostel, beziehungsweise diese beiden Jünger, die da von der Kirche weggelaufen sind. Die haben nicht einfach einen Sonntagsspaziergang gemacht, sondern die hatten sich eigentlich enttäuscht und hoffnungs- und glaubenslos oder beinahe hoffnungs- und glaubenslos auf den Weg nach Emmaus gemacht und machen ja da dann Jesus eigentlich ziemliche Vorwürfe und er führt sie dann aber mit großer Geduld und großer Liebenswürdigkeit wieder zurück und er unterweist sie lange. Ungefähr eine Stunde hat das ja ungefähr mindestens gedauert und bricht mit ihnen das Brot. Brotbrechen ist eine Bezeichnung der eucharistischen Liturgie. Nun also, bei der Eröffnung, ganz am Anfang, haben wir zu Gott gesprochen. Beim Einzug, Kreuzzeichen, Bußakt, Gloria, Tagesgebet, da rufen wir sein Erbarmen an, preisen wir ihn. Wir sprechen zu Gott. Nun, in der Liturgie des Wortes, spricht er zu uns. Und das wird sich auch immer wieder durch die Heilige Messe hindurchziehen. Das ist ja auch das Schöne. Wir sprechen zu Gott, Gott spricht zu uns. Deshalb ist die Heilige Messe auch die Höchstform des Gebetes. Gebet heißt mit Gott sprechen. Er mit uns, wir mit ihm. Jetzt spricht er zu uns und deshalb nehmen wir nun auch eine Haltung der Besinnlichkeit ein. Das heißt, wir sitzen. Im Normalfall sitzt man zur Liturgie des Wortes, das heißt zur ersten Lesung, zum Evangelium steht man dann auf. Da kommen wir dann später auch noch dazu, warum. Es ist eine Haltung der Besinnlichkeit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Bilder der Verkündigung an die Mutter Gottes anschauen, dann sitzt die Mutter Gottes vielfach. Sie erwägt alles im Herzen, sie erwägt das Wort Gottes und das wird auch ausgedrückt durch das Sitzen. Dann heißt es auch zum Beispiel im Markus-Evangelium, wenn Jesus lehrt, die Menge saß um ihn herum. Je nachdem steht die Menge auch und Jesus sitzt, das ist das Bild dann der Predigt auch. Der Vater lehrt seine Kinder, er sitzt, weil der Lehrer sitzt und die Kinder stehen. Das ist uns vielleicht jetzt nicht mehr so vertraut oder im Normalfall ist es in der Schule umgekehrt, aber damals war das ebenso. Dann auch Maria Magdalena saß dem Herrn zu Füßen, hörte seinen Worten zu. Eben auch ein Bild der Haltung, die wir einnehmen sollen, wenn wir auf das Wort Gottes hören. Dann auch der Bartimäus, der sitzt da und fleht um eine Gabe, fleht dann Jesus auch an, dass er ihm das Heil, das Augenlicht wieder schenkt. Und dann interessant auch, an Pfingsten heißt es, alle saßen einmütig da und dann kam der Heilige Geist, Apostelgeschichte 2,2. Je nach Übersetzung steht da dann aber nicht, dass sie gesessen sind, sondern einfach, dass sie vereint waren, dass sie am selben Ort versammelt waren. Aber eigentlich heißt es da, dass sie einmütig beieinander saßen. Also das ist die Haltung. Dann hören wir das Wort Gottes und wenn wir den Johannesprolog anschauen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann, wenn wir da ein bisschen weiter schauen, weiterlesen, merken wir, da geht es immer um das Licht und das Leben. Das liebte die christliche Antike, das Licht und das Leben. Das Wort Gottes ist Licht und die Eucharistie ist das Leben. Also Wort und Sakrament. Jesus verkündet das Wort und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und so weiter. Jesus verkündet durch Wort und Tat. Wort und Sakrament gehören immer zusammen. Eben Licht und Leben gehören auch immer zusammen. Sind wie zwei Pfeiler. Eben die zwei großen Pfeiler, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier. Oder auf Griechisch ist das das Euangelion und die Eucharistia. Eu heißt gut, heißt froh, eben gute Nachricht, die gute Liebe, die Gabe, die Gott schenkt. Wobei Euangelion, wenn man das nur mit froher Botschaft, gute Nachricht übersetzt, das ist viel zu wenig. Papst Benedikt erklärt das in seinem Jesusbuch sehr schön, dass das Evangelium nicht einfach irgendeine frohe Botschaft ist, dass das eigentlich viel zu wenig ist, sondern das Evangelium ist das, was Gott sagt. Die Kaiser haben das für sich beansprucht in falscher Art und Weise. Jesus ist der wahre König, der verkündet, was die Menschen tun sollen. Ob es ihnen jetzt sehr angenehm, sehr frohmachend oder nicht ist, das spielt keine Rolle. Deshalb ist das wichtig, weil es ist das, was Gott sagt. Weil wenn Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selber. Das heißt, er verzichte auf sein Ich, der verzichte auf seine Pläne, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann ist das Evangelium. Aber es ist vielleicht nicht so wahnsinnig frohmachend auf den ersten Blick. Also deshalb möchte ich das so betonen, es ist Evangelium, es ist das, was Gott uns sagt. Und mit dieser Haltung sollen wir auch das Wort Gottes hören. Es ist Wort Gottes. Es sind nicht Worte Gottes. Am Schluss der Lesung heißt es Wort des lebendigen Gottes auf Deutsch oder auf Lateinisch Verbum Domini, Wort des Herrn, Wort des Herrn, nicht Worte oder Wörter des Herrn, sondern es ist Wort Gottes und es ist Gottes Wort, nicht ein Menschenwort, auch wenn es durch Menschen verkündet wird, durch Menschen aufgeschrieben wurde, aber es ist immer Gottes Wort. Und zu diesem Gotteswort gibt es einige Überlegungen, die wir machen sollen, wenn wir das Wort Gottes hören, beziehungsweise damit wir es dann auch als Wort Gottes hören. Das Wort Gottes ist eine gewaltige Macht. Der Synagogenvorsteher sagt, Herr, spricht nur ein Wort. Das heißt, ein Wort genügt, weil es so mächtig ist. Sprich ein Wort und mein Diener oder in der Heiligen Kommunion oder vor der Heiligen Kommunion übernehmen wir dieses Gebet ja auch und meine Seele wird gesund. Oder wie der Psalm sagt, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Beziehungsweise im Buch Genesis heißt es, Gott sprach und es war. Gott schafft alles durch sein Wort. Alles hat er geschaffen und nichts ist geworden, was nicht durch das Wort geworden ist. So mächtig ist Gott, dass bei ihm ein Wort genügt und alles ist da. Dann, wie wir schon erwähnt haben, das Wort Gottes ist Licht. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade, sagt der Psalm 119. Beziehungsweise Jesus sagt auch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wir wissen, wie wichtig das Licht ist, um klar zu sehen, um den Weg zu sehen. Wer es nicht weiß, kann ja einmal in einem Zimmer das Licht ausmachen, möglichst die Läden verschließen, dass es wirklich stockdunkel ist und dann sieht man, wie viel man sieht, wenn es stockdunkel ist, nämlich nichts. Beziehungsweise dann merkt man, wie froh man ist, auch um ein kleines Licht, aber wie schön es ist, wenn das Licht ganz hell ist. Und je heller, dass das Wort Gottes leuchtet, dass wir hören, dass wir reichlich hören in der Heiligen Messe, umso heller kann auch unser Leben werden, umso mehr sehen wir dann auch, wo es noch Flecken hat, wo es noch etwas zu korrigieren gibt, wo unser Leben dem Wort Gottes nicht entspricht. Dann ist das Wort Gottes auch unser Brot, unsere Nahrung. Matthäus 4,4 zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir haben einen Leib, wir haben eine Seele, der Leib, das machen wir meistens automatisch, der Leib wird genährt. Da denken alle daran, dass sie essen. Das heißt, als Kind hätte ich es wahrscheinlich vergessen, hätte lieber gespielt, aber im Erwachsenenalter denkt man meistens schon daran oder spätestens, wenn der Magen knurrt, dann nährt man ihn. Die Seele knurrt auch, aber vielleicht nicht so laut und dann überhört man es. Auch die Seele braucht ihre Nahrung und die Nahrung der Seele ist das Wort Gottes und dann auch in der Eucharistiefeier das Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus selber, der in der Heiligen Kommunion zu uns kommt. Das Wort Gottes ist auch wie ein Samenkorn. Jesus macht das Gleichnis vom Sämann und erklärt es dann auch, der Same ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes bekommt dann auch je nach dem Aufnahme oder leider nicht. Jesus macht dieses Beispiel vom Same des Wortes Gottes, der auf den Weg fällt und sofort wieder geraubt wird durch die Vögel des Himmels oder unter die Dornen und Disteln fällt, erstickt, wenn da Verfolgung da ist oder eben auf den guten Boden fällt oder unter die Steine oder auf den steinigen Boden, wo es zwar sofort aufgeht, eben freudig aufgenommen wird, aber wenn dann Verfolgung oder Schwierigkeiten da sind, dann ist man nicht treu. Oder eben auch das Schöne, das Wort Gottes, wenn es auf guten Boden fällt, bringt es 30-fach, 60-fach, ja 100-fach Frucht. Und dazu sind wir berufen, das Wort Gottes gut anzunehmen. Das Wort Gottes ist auch ein Schwert. Das lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, im 4. Kapitel. Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Das heißt, das Wort Gottes zeigt auch unser Innerstes auf, zeigt, wie wir im Innersten unseres Herzens sind. Und ist klar, wenn das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark, ja, das ist Evangelium, aber je nachdem nicht so ganz angenehm. Wenn wir uns von liebgewordenen Gewohnheiten trennen müssen, die Gott nicht wohlgefällig sind, die nicht gemäß dem Wort Gottes sind, dann muss man da trennen, dann trennt das Wort Gottes uns von diesen Dingen. Dann ist das Wort Gottes auch wie Feuer oder wie ein Hammer. In Jesaja 23, 39 heißt es auch, ist nicht mein Wort wie Feuer und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Eben Feuer, das Böse, das Schlechte verbrennt, das, wie es an anderer Stelle auch heißt, das Gold prüft und fein macht, von aller Unreinheit da befreit und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Vom heiligen Antonius von Padua heißt es, dass er der Hammer der Irrlehrer war, der durch die Wahrheit, durch die Güte, die er verkündet hat, die Irrlehren zerschmettert hat, wie ein Hammer. Dann sagt Jesus auch, meine Worte sind Geist und Leben. Im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, beim Vers 63, das ist nachdem er die Eucharistie angekündigt hat und nachdem die Juden und sogar einige seiner Jünger davongelaufen sind, gesagt haben, jetzt ist er von Sinnen, jetzt spinnt er, das können wir nicht annehmen. Wie will er sein Fleisch uns zu essen geben? Und dann sagt Jesus auch, meine Worte sind Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts. Unser Leib kann das nicht annehmen. Er ist zwar wichtig, wir brauchen unser Hirn, um nachzudenken, um dann unseren Mund auch, um Ja zu sagen, aber das Wichtigste ist Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben und so sollen wir das Wort Gottes auch aufnehmen. Wenn wir das Wort Gottes hören, dabei sitzen, dann sollen wir das Wort Gottes auch aufnehmen. Wie oder mit was für einer Haltung sollen wir das Wort Gottes aufnehmen? Es gibt einige schöne Beispiele in der Heiligen Schrift, wie wir das Wort Gottes aufnehmen können, nämlich wie die Jungfrau Maria bei der Verkündigung. Sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Dein Wort soll sich auch an mir erfüllen. Und später heißt es dann, Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen, betrachtete sie, stellte sie zusammen, machte daraus wie ein wunderbares Mosaik aus all dem, was sie gehört und selber erlebt hatte, machte eben da ein wunderbares Bild, das Bild Gottes in Vollkommenheit in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Dann auch das Wort aufnehmen wie Maria Magdalena, die dem Herrn zu Füßen saß. Das Wort aufnehmen wie die Hirten. Die Hirten sagen, es ist zwar auf Deutsch dann meistens ein bisschen anders übersetzt, gehen wir nach Bethlehem und schauen, was uns der Herr verkünden ließ, heißt es je nachdem, aber es heißt eigentlich, dieses Wort, das da Fleisch geworden ist und das uns der Herr gezeigt hat. Also sie haben das Wort, das die Engel, die Boten Gottes, ihnen verkündet haben, aufgenommen und haben sich aufgemacht und haben das fleischgewordene Wort Gottes, das Jesuskind in der Krippe, gefunden. Dann auch das Wort aufnehmen wie Petrus, zum Beispiel in Lukas 5,5. Er sagt, die ganze Nacht haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Und man muss sich das einmal vorstellen. Die Fischer arbeiten oftmals nachts, weil am Tag durch sind keine Fische zu finden, weil die dann verschwinden. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts aber auch keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann sagt Petrus, auf dein Wort hin. Oder übersetzt, je nachdem, wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Und dann fangen sie ja so viele Fische, dass sie beinahe unterzugehen drohen, die Netze beinahe zerreißen. Und wo dann Petrus auch bekennt, du bist der Sohn Gottes, ich bin nur ein armer Sünder. Aber er hat auch das Wort Gottes angenommen. Und das zeigt eben auch dieses schöne Beispiel, wie fruchtbar das Wort Gottes ist, wie wertvoll es ist, das Wort Gottes anzunehmen und es zu befolgen. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes annehmen soll, das Wort Gottes uns verwandeln, uns immer mehr gleichförmig machen. Gleichförmig heißt die gleiche Form haben wie Gott, ihm ähnlich sein. Wir sind als Ebenbild Gottes, als Abbild Gottes geschaffen worden. Leider hat die Sünde dieses Bild nicht ganz zerstört, aber sehr entstellt. Und durch das Wort Gottes, weil Gott durch das Wort alles geschaffen hat, schafft er auch wieder durch das Wort Gottes alles neu. Und deshalb sollen wir so denken, so sprechen, so handeln wie Jesus. Sehr schön ausgedrückt in diesem schönen Gebet, denk du in mir, o Jesus, dann denke ich licht und klar und so weiter. Sprich du aus mir, o Jesus und so weiter. Dann heißt es auch im 2. Korintherbrief, dass wir ein Brief Christi sind. Dort steht, unser Empfehlungsschreiben seid ihr. Es ist eingeschrieben in unser Herz und alle Menschen können es lesen und verstehen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Eigentlich wunderbar. Das heißt, wir sind ein Brief Christi. Alle Menschen können diesen Brief lesen und verstehen. Beziehungsweise so sollte es sein. Ab und zu ja, ist die Schrift vielleicht nicht so ganz klar. Und die Menschen haben Mühe, die Schrift Gottes in unseren Herzen zu lesen. Sicher, man sagt, Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Ja, für ihn ist das kein Problem. Aber das Problem ist, ob die anderen Menschen es dann auch lesen können. Wir sollten geformt werden, gleichförmig heißt geformt werden durch das Wort Gottes, ein Brief Christi selber werden, damit die Menschen Gottes Schrift in uns lesen können. So war es ja auch bei den Heiligen. Da hieß es ja, wir haben Gott in einem Menschen gesehen. Und so sollte es auch bei uns mindestens ein wenig sein. Und je mehr es der Fall ist, umso schöner ist es.
Jerusalem, Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem.
Man kann sich fragen, was ist eigentlich der Sinn der Lesungen? Beziehungsweise, warum gibt es überhaupt Lesungen eben in der Heiligen Messe? Man könnte ja sagen, ja gut, also wichtig ist doch, dass das Wort Fleisch wird und dass Jesus sein Opfer auf dem Altar wieder gegenwärtig setzt, dass er durch die heilige Kommunion in unser Herzen kommt. Also ja, das ist das Wichtigste, genügt dann das nicht? Nein, es ist, einerseits war es üblich für die Juden, in die Synagoge zu gehen, dort das Wort Gottes zu hören. Und andererseits, die Apostel haben das auch übernommen und dann natürlich schon auch eben ausgebaut und auch andere Lesungen dann genommen. Aber es blieb immer diese Wichtigkeit der Feier des Wortes Gottes. Das heißt, durch das Wort Gottes wird Gott Lob und Verherrlichung. Es ist eine Laudatio, das heißt, man rühmt die Wunder und Großtaten Gottes und verkündet sie. Und das Wort Gottes, wie beim 2. Timotheusbrief bei 3,16 steht, ist auch zur Belehrung, zur Erbauung. Dort heißt es, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Das heißt, es ist wichtig, das Wort Gottes zu hören. Wie könnten wir sonst nach dem Wort Gottes gestaltet, gleichförmig gemacht werden? Denn wir sollen wieder Abbild Gottes, Brief Christi werden. Wir müssen ja wissen, wie wir unser Leben gestalten sollen, was wir tun sollen und was wir auch nicht tun sollen. Und das sagt uns das Wort Gottes. Es kann je nachdem sein, dass wir denken, ja gut, aber wenn ich in die Heilige Messe gehe oder wenn ich die Heilige Schrift selber lese, dann verstehe ich oftmals nicht viel oder gar nichts. Das hat doch keinen Wert. Einerseits ist der Wortgottesdienst, die Feier des Wortes Gottes, keine Katechismusstunde in der Kirche. Das heißt, wir feiern das Wort Gottes. Man muss nicht jeden Buchstaben verstehen. Und es gibt eine schöne Geschichte von einem jungen Menschen, der da bei einem weisen Priester in die Schule ging. Und der wollte auch beginnen, ein gutes christliches Leben zu führen. Und der Priester hat ihm gesagt, gut, dann nimm diesen Korb, diesen Weidenkorb, geh in den Dorfbrunnen und hol mir da Wasser. Da dachte er, ja gut, aber mit einem Korb Wasser schöpfen oder holen, das geht nicht gut. Aber er hat getan, was der Priester ihm sagte. Dann hat er gesagt, gut, geht jetzt noch ein zweites Mal. Nochmal ein zweites Mal gegangen, natürlich hat es kein Wasser mehr drin gehabt, bis er zurückkam. Gut, gehen ein drittes Mal und so noch viele Male. Und dann irgendwann fragt er, ja gut, aber siehst du nicht, hat doch keinen Sinn, das Wasser kann sich nicht im Korb halten. Sagt er, ja, ich weiß schon, aber schau mal den Korb an. Vorher war er schmutzig, jetzt ist er rein. Das heißt, selbst dann, wenn wir jetzt nicht alles verstehen, wenn wir nicht alles aufnehmen können, aber das Wasser bewirkt die Reinigung. Das Wasser macht, dass unser Herz reiner wird, klarer wird. Und nur schon deswegen lohnt es sich, auf das Wort Gottes zu hören. In der Heiligen Messe ist zuerst eine Lesung, dann der Antwortpsalm, der Ruf vor dem Evangelium, dann das Evangelium, beziehungsweise am Sonntag gibt es nach dem Antwortpsalm auch noch eine zweite Lesung. Die Auswahl der Lesungen, da hat in den Anfängen der frühen Kirche hat einfach der Bischof die Lesungen gewählt, die für den Tag oder den Ort zutreffend waren. Also zum Beispiel für den Tag zutreffend waren an Pfingsten Apostelgeschichte 2, da ist die Rede vom Pfingstereignis. Ist irgendwie ja logisch, das schildert das betreffende Ereignis. Und beim von Leichnamsfest war 1 Korinther 11, wo Paulus auch die Einsetzung der Eucharistie sagt und erzählt. Und das war passend. Und das Schöne ist, in der Liturgie wird das Geschilderte mit der Gegenwart. In der Liturgie feiern wir ja nicht einfach irgendwie so eine Erinnerungsfeier oder auch das Wort Gedächtnis, Memoriale ist eigentlich ein technischer Ausdruck, der sagt, einerseits eben nicht bedeutet, wir denken daran und fertig, wir erinnern uns so als schöne Erinnerung. Nein, es ist Gedächtnis heißt immer, das, was wir hier feiern, wird jetzt Gegenwart. Also am Hohen Donnerstag zum Beispiel wird das ganz klar, wo es vor der Wandlung heißt, da nahm er Brot, sagte Dank und das ist heute. Eben das ist heute. Jetzt feiern wir hier schon den Hohen Donnerstag, aber eigentlich feiern wir genau das, wo Jesus das Brot nahm beim letzten Abendmahl, eben das ist heute, das wird jetzt wieder Gegenwart. Oder auch an Weihnachten, wenn die Engel sagen, heute ist euch der Erlöser geboren, heute. Und jetzt wird diese Gnade wieder lebendig, Kind Gottes zu werden. Dann, wie ich gesagt habe, am Sonntag gibt es zwei Lesungen. Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat gewünscht, hat angeordnet, dass die alte Leseordnung wiederhergestellt wird, nämlich die alte Ordnung Prophet, Apostel und Evangelist. Das heißt, dass es eine Lesung aus den Propheten gibt, aus dem Alten Testament, eine Lesung aus den Apostelbriefen und eine Lesung aus dem Evangelium. Und deshalb ist es eigentlich normal, dass es eben erste Lesung gibt, Antwortpsalm, dann zweite Lesung, dann Ruf vor dem Evangelium und dann das Evangelium. Das heißt, das Zweite Vatikanische Konzil hat gewünscht, dass der Tisch des Wortes Gottes reicher gedeckt wird. Und er wird sehr reich gedeckt. Und es ist schade, dass dann in deutschsprachigen Gebieten einfach eine Lesung gestrichen wird. Einfach nur erste oder zweite Lesung. Es steht schon bei der Einleitung, dass in Ausnahmefällen, dass man so machen kann, aber es ist schade, weil das ist eine Errungenschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ob man das gut findet oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber eigentlich ist es schön, dass das Wort Gottes so reich uns gedeckt wird. Man muss sich schon vielleicht auch bewusst sein, dass am Sonntag die Abstimmung zum Evangelium je nachdem gegeben ist oder nicht. Das heißt, die erste Lesung, die ist in Abstimmung zum Evangelium. Also da hat es irgend so ein ähnliches oder ein gleiches Thema. Also zum Beispiel Gut Hirt Sonntag. Da kommt in der ersten Lesung auch irgendetwas, zum Beispiel ich werde meine Schafe selber hüten. Und dann kommt das Evangelium vom guten Hirten oder bei der Verklärung oder sonst ist die erste Lesung und das Evangelium aufeinander abgestimmt, thematisch. Die zweite Lesung nicht. Sicher, es ist immer Wort Gottes und deshalb bildet das Wort Gottes auch immer eine Einheit und deshalb passen die im Normalfall auch zur ersten Lesung und zum Evangelium, aber das ist eigentlich nicht unbedingt die erste Absicht, sondern es ist eine sogenannte Bahnlesung. Das heißt, ein Buch wird Kapitel für Kapitel gelesen. Das ist einerseits unter der Woche der Fall und andererseits die zweite Lesung des Sonntags. Und das drückt auch aus, dass eine große Ehrfurcht auch vor der Heiligen Schrift. Weil man die ganze oder möglichst die ganze Heilige Schrift kennen soll, nicht nur einfach einige Stellen oder so einige Lieblingsstellen des Pfarrers, sondern auch Stellen, die ein bisschen, je nachdem, auch ein Knochen sind, wo man daran zu nagen hat, die man wahrscheinlich als Pfarrer jetzt auch nicht unbedingt gewählt hätte, wenn man hätte wählen können. Aber es ist eben schön, dass wir uns bewusst sind, die Leseordnung, die schenkt uns die Kirche. Die Kirche sagt, welche Lesungen genommen werden, an welchen Tagen. Sicher, ab und zu gibt es dann auch, kann man auch vom Heiligen nehmen, zum Beispiel unter der Woche oder vom Tag. Die Kirche empfiehlt, möglichst die Schriftlesungen auch des Tages zu nehmen. Dann ist wichtig, dass wir, wie ich schon gesagt habe, sehen, Christus ist die Mitte der Heiligen Messe, also auch die Mitte des Wortgottesdienstes. Alles ist auf ihn hin gerichtet. Aber es ist auch wichtig zu sehen, es ist nicht immer alles eine wohl abgestimmte Einheit. Also es hat nicht immer so einen roten Faden durch alle Gebete und durch alle Lesungen und Antwortpsalmen und so weiter hindurch. Je nachdem schon. Aber wichtig ist zu sehen, es ist keine Katechismusstunde, die jetzt einfach in der Kirche ein bisschen feierlicher ist, sondern es ist die Feier des Wortes Gottes. Wir loben, wir preisen das Wort Gottes. Deshalb könnte zum Beispiel auch das Evangelium gesungen oder auch die Lesung gesungen werden. Und das zeigt eben auch die Feierlichkeit des Wortes Gottes. Nun, nach der ersten Lesung, die am Sonntag aus dem Alten Testament ist, folgt der Antwortpsalm und der Ruf vor dem Evangelium. Und dieser Ruf vor dem Evangelium ist im Normalfall das Halleluja. Aber in der Fastenzeit ist es nicht das Halleluja, sondern ein anderer Ruf. Der Antwortpsalm soll uns helfen, beim Wort Gottes zu verweilen, zu betrachten. Oder zu meditieren. Meditari heißt wiederkäuen. Das heißt, es ist Gebet, ist eigentlich eine Antwort, deshalb auch der Name Antwort, Psalm. Es ist eine Antwort auf das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist eine Botschaft der Liebe. Und unsere Antwort soll auch eine Antwort der Liebe sein. Der Antwort Psalm ist eigentlich ein Lied. Die Psalmen wurden im Normalfall gesungen, sind also eigentlich immer Lieder. Das heißt, mindestens sollte der Kehrvers nach Möglichkeit gesungen werden. Und der Antwortpsalm sollte auch wirklich der Antwortpsalm sein. Das heißt, nicht irgendein Lied, das mehr oder weniger halbwegs zum Psalm passt. Es gibt auch Psalmlieder, die passen dann eigentlich schon sehr wohl. Aber oftmals nimmt man einfach irgendein Lied, das vielleicht schon noch thematisch auch zur Liturgie passt. Aber irgendwie ist es in unseren Breitengraden schade, dass dieser Antwortpsalm, der da früher relativ geschrumpft ist und den man wieder herstellen wollte in seiner Gänze, das noch nicht so durchgedrungen ist. Vielleicht müsste man das auch ein bisschen kirchenmusikalischer besser gestalten. Es gibt sehr wohl sehr viele gute Möglichkeiten, gerade für den Kehrvers, dass man zum Beispiel auch einen Abschnitt eines Liedes nimmt. Also ich denke da zum Beispiel, gerade in der Weihnachtszeit könnte man das vom Herbei, o ihr Gläubigen, was heißt der Refrain eigentlich, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, könnte man einfach das als Antwort, als Kehrvers nehmen. Weil das können alle gut auswendig singen und das ist sehr praktisch. Oder auch wenn jemand schon mal in Lourdes gewesen ist, dort ist ja, sind viele Lieder, so bei der internationalen Heiligen Messe, sind gleich aufgebaut. Das heißt, es gibt einen Refrain, zum Beispiel das Gloria von Lourdes, wo Gloria in excelsis Deo, das singen alle. Dann singt der Chor oder ein, zwei Vorsänger, singen den Text oder in diesem Fall den Antwortpsalm und alle wiederholen dann den Kehrvers voller Freude, ohne ein Büchlein zu haben, weil das ein kurzer Text ist. Und das wäre eigentlich schön. So nehmen wir das Wort Gottes wirklich auf oder wir nehmen Gott beim Wort. Wir haben ja gesehen, es ist ein wunderbares Hin und Her beim Eingang, bei den Eingangsriten. Wir gehen zu Gott, wir sprechen zu Gott und im Wortgottesdienst, Gott spricht zu uns. Und jetzt im Antwortpsalm sprechen wir wieder zu ihm, geben wir Antwort mit dem Wort Gottes. Wir nehmen das ernst, wir nehmen das wieder auf. Oder wie ich schon gesagt habe, wir nehmen Gott beim Wort.
Herr Pfarrer Fuchs, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil möchte man den Fokus auf das Wort Gottes legen. Was hat sich konkret geändert in der Liturgie?
Konkret geändert hat vor allem das, was ich erwähnt habe, die Leseordnung. Das heißt, das, was das Konzil wirklich gewünscht hat, ist ein weiteres Ausbreiten oder ein reichhaltigerer Tisch des Wortes Gottes. Das heißt, in der alten Leseordnung gab es zum Beispiel nicht Jahr A, B und C. Ob jetzt das so genial ist, dass es drei Jahre gibt, das bleibe dahingestellt. Aber weil ein Jahresrhythmus hat eben auch noch so seine Vorteile. Aber man wollte möglichst viele Teile der Heiligen Schrift anbieten oder verkünden, dass die so die wichtigsten Teile während eines Jahres oder in drei Jahren eigentlich dann gehört werden durch die Gläubigen. Also einerseits dieser Dreijahresrhythmus, das ist neu. Dann, wie erwähnt, Prophet, Apostel, Evangelist, dass es am Sonntag zwei Lesungen und ein Evangelium gibt. Der Antwortpsalm, der auch Wort Gottes ist, ist auch eine Schriftlesung eigentlich, einfach in einer anderen Form. Der wurde aufgewertet oder wieder in Gänze eingeführt oder nicht nur einfach ein Vers, sondern eigentlich den ganzen Psalm oder mindestens einen großen Teil des Psalmes und dann auch unter der Woche. Das gab es vorher eigentlich gar nicht, eine Wochentagsleseordnung. Das heißt, oftmals, wenn entweder war der Heilige Gedenktag und dann gab es meistens für alle Märtyrer die gleichen Lesungen, für alle Jungfrauen die gleiche Lesung und das gleiche Evangelium, für alle Bischöfe, für alle sonst Märtyrer oder und so weiter. Und entweder war es eben der Heilige, oder wenn es nicht der Heilige war, dann war es einfach die Sonntagsmesse mit ihren Lesungen. Und so merkt man, aha, da kamen unter der Woche eigentlich mehr oder weniger immer wieder die gleichen Lesungen. Hat auch einen Vorteil, dass man wenigstens dann vielleicht einige Lesungen wirklich kennt von der Heiligen Schrift. Das kann ja auch das geistliche Leben wirklich prägen. Aber man wollte diesen Tisch des Wortes Gottes reichlicher gestalten und hat auch eine Wochentagslesung genommen. Das heißt, das Evangelium ist zwar immer dasselbe, aber die Lesung, dort gibt es einen Zwei-Jahres-Zyklus. Die gibt es in einem Jahr gibt es einige Lesungen, in dem anderen Jahr gibt es andere Lesungen. Also man sieht schon, es sind sehr viel mehr Stellen der Heiligen Schrift, die, wenn jemand jeden Tag in die Heilige Messe geht, die man so hört und auch eben sehr viele schöne Texte, die man sonst kaum je zu hören bekäme.
Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet und den Segen bitten, damit das Gesagte in unseren Herzen und vor allem in der Heiligen Messe fruchtbar wird und wir im Glauben und den göttlichen Tugenden wachsen können?
Ja, gerne. Heilige Mutter Gottes, du bist die Mutter der Kirche, die Mutter der Eucharistie. Nimm uns an der Hand und führe uns immer mehr ein in das Geheimnis der Heiligen Messe, damit wir immer mehr mit Herz und Verstand verstehen, ergreifen, was da geschieht, ergriffen sind von diesem Geheimnis des Glaubens, damit auch wir immer mehr uns einfügen durch unser Leben in dieses wunderbarste Sakrament, in dieses wunderbarste Geheimnis unseres Glaubens. Und dazu segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre verständliche und sehr schöne Hinführung in den Ablauf der Heiligen Messe. Immer wieder gelingt es Ihnen, mit Ihrer großen Liebe für die Heilige Messe, die Schönheit, die Kraft der Heiligen Messe und die wunderbare Quelle uns zu erschließen. Wir wünschen Ihnen im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen. Mögen für Sie und uns alle die Heilige Messe eine Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt, sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Lebe die Heilige Messe mit Pfarrer Andreas Fuchs. Das war das heutige Thema der Sendereihe Lebe die Heilige Messe im achten Teil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie ganz herzlich einladen, uns Ihre persönlichen Fragen zum Ablauf der Heiligen Messe zukommen zu lassen. Sie können uns schreiben an die redaktion@radiogloria.ch oder ein WhatsApp oder per Telegram oder SMS an die Nummer 079 130 95 93. Herr Pfarrer Fuchs wird nach der letzten Sendung der Sendereihe, die unter dem Titel steht Lebe die Heilige Messe, Ihre Fragen beantworten. Wir werden Sie vorgängig in Bezug auf die Sondersendung informieren. Vergelt's Gott! So freuen wir uns auf Ihre Fragen. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Zitat vom heiligen Pfarrer von Ars. Alle guten Werke zusammen haben nicht den gleichen Wert wie das Messopfer, denn jene sind Menschenwerk, die heilige Messe aber ist Gottes Werk. Pietzi Gott, Iri Andrea Morti.